Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Der Bundesrat widerspricht in Teilen der Kritik an seiner Arbeit. Die GPK habe Wesentliches unberücksichtigt gelassen. Der Euro sinkt gegenüber dem Franken deutlich. Die Nationalbank scheint ihn zurzeit nicht zu stützen. Christian Wulff soll nächster deutscher Bundespräsident werden. Er muss sogar, meint Robert Leicht.
Die Koalition weiß eines, wenn sie den Ministerpräsidenten Wulff nicht zum Bundespräsidenten machen kann, kann Frau Merkel anschließend an den Wahlakt sich sofort in der Spree ertränken.
Und wer will denn sowas? Die Blockade von Gaza wurde etwas gelockert. Um wie viel und mit welcher Wirkung? Und die Landsgemeinde ist in Ausserrhoden schon seit 13 Jahren Geschichte, aber noch lange nicht vergessen.
Am 7. Landsmann Sonntag bin ich 47 Mal gegangen und im Herbst hat man sie abgeschafft. Ich wäre gerne 50 Mal gegangen, ich habe nie gefällt. Das schon weh.
Emotionen bei der Abstimmung zur Wiedereinführung der Landsgemeinde im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Karin Britsch mit dem Nachrichtenüberblick.
Bundespräsidentin Doris Leuthard hat Stellung genommen zur Kritik der Geschäftsprüfungskommissionen am Bundesrat. Der Bundesrat wolle nun untersuchen, wie es zum Rettungspaket für die UBS gekommen sei. Auch mit der Kritik am Vorgehen des Bundesrats im Zusammenhang mit dem UBS-Staatsvertrag werde sich die Landesregierung befassen, sagte Leuthard. Sie übte aber ihrerseits Kritik an den Geschäftsprüfungskommissionen. Die Vorwürfe seien sehr hart, es sei stark übertrieben worden. Und die Bundespräsidentin kritisiert auch, dass die UBS im Bericht kaum erwähnt worden sei. Die Kommissionen hatten unter anderem festgestellt, dass innerhalb des Bundesrats ein Klima des Misstrauens herrsche. Der Euro ist heute gegenüber dem Franken auf den tiefsten Wert seiner Geschichte gefallen, auf unter einen Franken 39. Auch gegenüber dem Dollar ist der Wert des Euros weiter gesunken auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren. Derzeit steht der Euro bei einem Franken 39,35. Zur Euro-Schwäche trägt die Schuldenkrise vieler europäischer Staaten bei. Zuletzt hat Ungarn ein massives Haushaltsdefizit bekannt gegeben. Dass der Euro gegenüber dem Franken so stark gesunken ist, hängt laut Experten auch mit der Schweizer Nationalbank zusammen. Sie habe offenbar aufgehört, Euro zu kaufen und damit den Euro-Kurs zu stützen. Nur wenige Tage nach dem blutigen israelischen Angriff auf einen Hilfskonvoi für den Gazastreifen zeichnet sich im Mittelmeer eine neue Konfrontation ab. Ein irischer Frachter will morgen versuchen, die israelische Seeblockade zu durchbrechen und Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Israel hat angekündigt, an der Seeblockade festzuhalten. Derweil gehen in der islamischen Welt die Proteste gegen die israelische Militäraktion vom Montag weiter. So gab es in Ägypten, Jemen und Irak Proteste gegen Israel. Und die Türkei kündigte an, sie werde ihre Zusammenarbeit mit Israel einschränken. Bei der Erstürmung der Gaza-Solidaritätsflotte hatten israelische Soldaten am Montag 9 Menschen getötet. Im Golf von Mexiko ist es noch nicht gelungen, das Ölleck zu stopfen. In der Nacht hatte der Ölkonzern BP mit Unterwasserrobotern eine Glocke auf die defekte Leitung des Bohrlochs montiert. Das Öl strömt aber weiter aus. Laut BP kann es noch 1 Monat dauern, bis ein Ölabsaugetrichter installiert ist. Das Öl aus dem Leck hat inzwischen eine wichtige Brutstätte von Pelikanen im US-Bundesstaat Louisiana erreicht. Der Pelikan ist das Wahrzeichen Louisianas. Südkorea hat im Streit um ein versenktes Kriegsschiff den UNO-Sicherheitsrat eingeschaltet. Das ist die bislang härteste Maßnahme, die Seoul gegen seinen kommunistischen Nachbarn ergriffen hat. Nordkorea drohen nun internationale Sanktionen. Nordkorea soll im März ein Kriegsschiff der Südkoreaner versenkt haben. Dabei waren 46 Seeleute ums Leben gekommen. Der sicherheitspolitische Bericht des Bundesrats wird kritisiert. Der vorliegende Bericht vermittelt den Eindruck, die Schweiz könne ihre militärische Sicherheit im Alleingang gewähren. Das entspreche nicht den Tatsachen, sagte Bruno Frick, der Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission. Die Kommission verlangt vom Bundesrat, den Bericht zu überarbeiten. In der Bundesverwaltung sollen die Schweizer Sprachgruppen gemäß ihrer Größe vertreten sein. Laut dem Bundesrat ist das bereits so, allerdings nicht bei den Kaderstellen. Dort seien die Deutschsprachigen klar übervertreten. Der Bundesrat strebt an, dass in der Bundesverwaltung 70% Deutschsprachige arbeiten, 22% sollen Französisch sprechen und 7% Italienisch. 1% der Bundesstellen sind für die Rätoromanen reserviert. In der Schweiz wird die Prostitution von Minderjährigen verboten. Der Bundesrat hat eine entsprechende Europakonvention zum Schutz Minderjähriger vor sexueller Ausbeutung und Missbrauch genehmigt. Damit muss das Schweizer Strafrecht ausgedehnt werden auf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Heute ist die Prostitution in diesem Alter erlaubt. Fast in jedem zweiten untersuchten Pulle-Stück in der Schweiz hat es Durchfallerreger. Das zeigen Stichproben, welche das Bundesamt für Gesundheit BAG machen lassen ließ. Besonders heikel sei Pulle mit Haut. Weniger schlimm stehe es um tiefgekühltes Pullefleisch, teilen die Studienleiter mit. Das BAG empfiehlt, Pulle richtig durchzugaren und Hände, Geschirr und Kochgeräte nach Gebrauch gründlich zu waschen. Dann sei der Pulle-Konsum unbedenklich. Eine Berner Investorengruppe übernimmt die Kartonfabrik im bernischen Deisswil. Die 250 entlassenen Angestellten erhalten neue Arbeitsverträge. Zu den Investoren gehören ein Bankier der Credit Suisse und die Gemeinde Deisswil. Sie haben bekannt gegeben, möglichst viele Arbeitsplätze erhalten zu wollen. Allerdings ist unklar, wie das geschehen soll. Klar ist nur, dass kein Karton mehr produziert werden kann. Denn die bisherige Besitzerin, ein österreichischer Papierkonzern, hat im Kaufvertrag festgelegt, dass die Kartonproduktion in Deisswil nicht mehr erlaubt ist. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.299 Punkten minus 1,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.045 Punkten minus 2,1%. Der Euro wird, wie gesagt, zu einem Franken 39,35 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 16,14. Das Wetter. Morgen scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Einzelne Hochnebelfelder entlang der Voralpen lösen sich am Morgen auf. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf rund 27 Grad. Am Sonntag bleibt es ziemlich sonnig, am Nachmittag wird es dann zunehmend gewitterhaft, besonders in den Bergen und im Süden. Die Temperatur erreicht rund 28 Grad.
Der Bundesrat zur GPK. Wesentliches wurde übersehen. Ständeräte zum Sicherheitsbericht. Wesentliches wurde übergangen. Robert Leicht über Merkel und den neuen Bundespräsidenten. Gar nicht so schlecht. Die leichte Lockerung der Gaza-Blockade. Geringe Wirkung. Die Ausserrhoder Landsgemeinde, die wird vermisst, aber kaum wiederkommen. Korea nach Kim Jong-il, kaum einer kennt Konzepte. Und Kunst für Kinder im Krisengebiet, Besuch einer Musikschule in Bagdad. Eine Geschichte von engagierten Menschen im Dossier des Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Und zwar jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Der Bundesrat habe in der Finanzmarktkrise und bei der UBS-Affäre seine Führungsverantwortung nicht wahrgenommen. Zu dieser scharfen Kritik gelangte die Geschäftsprüfungskommission in ihrem Bericht, den sie am Montag veröffentlichte. Heute hat die Landesregierung ausführlich dazu Stellung genommen. Der Bundesrat kritisiert seinerseits die Geschäftsprüfungskommission. Diese habe die Position des Bundesrates und die Umstände zu wenig berücksichtigt. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Nach der harten Kritik am bundesrätlichen Krisenmanagement im Fall UBS geht die Regierung in die Offensive. Bundespräsidentin Doris Leuthard kritisierte heute vor den Medien nicht nur die Tonalität des GPK-Berichts, sondern auch die Arbeit der Geschäftsprüfer und Geschäftsprüferinnen. Diese hätten nämlich wichtige Anträge des Bundesrates für Änderungen und Ergänzungen in den Bericht nicht einfließen lassen, Doris Leuthard.
Wir haben rechtzeitig unsere Korrekturwünsche der GPK abgegeben. Also man hätte das einbauen können. Die Gründe, weshalb die GPK das nicht getan hat, weiß ich natürlich nicht, dann müssten Sie dort fragen. Für uns ist es einfach im ganzen Mosaik wichtig, aus Sicht des Gesamtbundesrates, dass man einfach auch diese Informationen gehabt hätte. Aber die Kritik wäre dann vielleicht nicht so ausgefallen, wie die GPK sich das vorgestellt hat.
Die Bundespräsidentin will nicht ins Detail gehen bei der Frage, welche Korrekturwünsche des Bundesrates weggelassen worden seien. In einem anderen Punkt wird sie aber klarer. Die GPK habe bei der Bewertung der UBS-Rettungsaktion durch den Bundesrat die Rolle der Grossbank zu wenig ausgeleuchtet, so Leuthardt. Und weil die Geschäftsprüfer die notwendigen Fragen zur Rolle der Grossbank nicht gestellt haben sollen, stellt sie die Bundespräsidentin gleich selber.
Wollte die UBS überhaupt geholfen werden oder hat sie sehr lange eben nach privaten Investoren gesucht und war das zum Beispiel ein Grund, dass eben diese staatliche Übung erst auch spät angelaufen ist?
Die Rolle der UBS sei auch ungenügend berücksichtigt worden beim Thema Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA.
Auch dort spielt ja die UBS eine wesentliche Rolle für ein Settlement. Das ist aus unserer Sicht ein Bereich, den der Bundesrat einfach leicht anders einschätzt, als das im Bericht wiedergegeben wurde.
So Doris Leuthardt, die UBS offensichtlich stärker in der Verantwortung sieht oder sehen will, als dies der GPK-Bericht tut. Zum Vorwurf der GPK, die Regierung habe in der heiklen Phase bewusst keine Protokolle mehr geführt, machte Leuthardt heute Andeutungen, die den Gesamtbundesrat entlasten sollten. Die Anweisung, nicht zu protokollieren, könnte, so deutete Leuthardt nämlich an, vom damaligen Bundespräsidenten Gouchbain ausgekommen sein.
Wenn ein Präsident das anweist, ohne dass die anderen das wissen, dann muss die Bundeskanzlerin entweder sagen, ich mache das nicht, oder die anderen informieren, aber das ist eine Frage, die wir sicher dann anschauen werden.
Der GPK-Bericht kritisiert auch insbesondere Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise habe er den Gesamtbundesrat nicht hinreichend informiert, heißt es etwa. Zu den Vorwürfen wollte Leuthardt inhaltlich noch nicht Stellung nehmen. Zu den kritisierten Alleingängen sagte sie eher sibyllinisch:
Jeder hat seine Aufgaben und muss selber entscheiden, wann ist der richtige Augenblick, um in einem Dossier den Gesamtbundesrat zu informieren.
Die Angelegenheit müsse noch besprochen werden. Die Frage sei aber, ob die Regierung in Sachen Finanzkrise anders gehandelt hätte bei einer früheren Information des Gesamtbundesrates, so Doris Leuthardt, die nochmals betonte, dass man die Kritik ernst nehme und diese bis im September en Detail beantworten werde.
Pascal Krauthammer. Die Kommission des Ständerates ist unzufrieden mit dem sicherheitspolitischen Bericht des Bundesrates. Sie fordert Konkretisierungen. Der Bundesrat soll besser aufzeigen, wie er die Schweiz gegen Bedrohungen schützen will. Mit solchen Forderungen war zu rechnen. Aufhorchen lässt aber Folgendes. Die ständerätliche Kommission verlangt von der Regierung eine klare Absichtserklärung zur internationalen Zusammenarbeit. Was heißt das? Geraldine Eicher.
Der sicherheitspolitische Bericht hat für die ständerätliche Sicherheitskommission eine große Schwäche. Er vermittelt den Eindruck, die Schweiz könne ihre militärische Sicherheit im Alleingang garantieren. Das entspreche nicht den Tatsachen, sagt Kommissionspräsident Bruno Frick. Die Schweiz sei auf mehr Kooperation angewiesen.
Es ist eine politische Notwendigkeit, dass der Bundesrat an einer europäischen Sicherheitspolitik außerhalb der NATO als neutraler Staat mitwirkt.
Und zwar aktiv beim Aufbau eines solchen Verbunds. Der Bundesrat müsse nun die Initiative ergreifen.
Es liegt in allem Interesse der Schweiz, einen solchen europäischen Sicherheitsverbund mithilft auszuarbeiten und aufzubauen. Aber jetzt ist es der Moment, wo die Schweiz sich einbringen muss, wo sie die Zusammenarbeit suchen muss, auch Initiativen ergreifen muss.
Es gebe einige Bereiche, bei denen ein europäischer Sicherheitsverbund von Nutzen sein könne, ergänzt FDP-Ständerat Hans Altheer.
Ja, wir gehen davon aus, dass es Gefahren gibt, die wir gar nicht alleine bewältigen können. Also zum Beispiel Terrorangriffe aus dem Ausland, Terrorangriffe mit Fernlenkwaffen, derartige Dinge. Und da drängt es sich auf, mit anderen Ländern zusammen eben ein gemeinsames Abwehrdispositiv zu entwickeln.
Kein Mitglied der ständerätlichen Sicherheitskommission habe sich gegen diese Stoßrichtung gewehrt, sagt Kommissionspräsident Bruno Frick, auch nicht die SVP. Das erstaunt, denn die Partei hält von einem europäischen Sicherheitsverbund nichts. Die Schweiz sei nicht auf Allianzen angewiesen, sagt Parteistratege Christoph Blocher.
Die Schweiz ist sehr gut in der Lage, sich selbst zu verteidigen, wie sie das in der Geschichte immer gemacht hat. Auf dem Boden der dauernd bewaffneten Neutralität, wenn wir das ernst nehmen.
Und auch ein Sicherheitsverbund sei keine Garantie bei großer Bedrohung, ergänzt SVP-Nationalrat Ulrich Schlür.
Da kommt einem nie jemand zu Hilfe.
Die SVP werde alle Schritte in Richtung Europäischer Sicherheitsverbund bekämpfen. Mit Blick auf die knappen finanziellen Ressourcen von Verteidigungsminister Ueli Maurer meint darauf Kommissionspräsident Bruno Frick, eine Kooperation in einem europäischen Verbund erhöhe nicht nur die Sicherheit, sondern reduziere auch die Armee- und Verteidigungslasten. Und er meint gelassen.
Sicherheitspolitik lässt sich nicht nur damit machen, dass allen Parteien in der Schweiz recht getan ist, sondern wir brauchen auch klare Aussagen und klare Richtungen.
Die Sicherheitskommission erwartet nun, dass der Bundesrat ihre Ideen in die endgültige Version des sicherheitspolitischen Berichts aufnimmt. Das dürfte sich bei der konkreten Idee eines europäischen Sicherheitsverbunds als schwierig erweisen. So ein Verbund besteht nur in Ansätzen und die aktive Mitarbeit darin würde in der Schweiz heftig bekämpft werden.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Der propere Christian Wulff und nicht die umtriebige Ursula von der Leyen wird wohl Bundespräsident Deutschlands werden. Kanzlerin Merkel, von der man vor 2-3 Tagen immer wieder las, sie habe sich für von der Leyen entschieden, stellte sich zu aller Überraschung hinter Wulff. Und mit der Mehrheit der Koalition in Berlin sollte es ihm auch problemlos reichen. Ich fragte den ehemaligen Chefredakteur der Zeit, Robert Leicht, ob Wulff eine gute Wahl sei.
Es hätte vielleicht interessantere Varianten gegeben, aber es ist zu früh zu sagen, das sei schlecht. Als Staatsnotar ist ein ehemaliger Ministerpräsident, der sich bisher nicht blamiert hat, allemal erträglich. Ich hätte jetzt für meinen Geschmack gesagt, Frau von der Leyen wäre die modernere, die interessantere Variante gewesen. Aber sie ist eben auch eine aus der niedersächsischen Landespolitik hervorgewachsene Person. Und alle anderen faszinierenden Personen, die muss man sich alle danach angucken, ob sie den Staatsbesuch einigermaßen geschickt überstehen.
Sie müssen ja nicht Politik machen, die Leute, die Bundespräsident oder Bundespräsidentin werden. Aber in gewissen Situationen war es ja schon hilfreich, wenn der Bundespräsident in einer hitzigen Diskussion in der aktuellen Politik, die möglicherweise auch ein bisschen außer Kontrolle geriet, mal wieder ein paar Werte gesetzt hat.
Na, offen gestanden, außer der Weizsäckerschen Rede aus dem Jahr 1985 fällt man, wenn man genau fragt nach Anlässen, wo das so großartig geschehen ist, fällt den Leuten ja wenig ein. Zunächst einmal muss der Bundespräsident taktsicher sein in allen Fragen der Staatspolitik. Dann muss er die Republik einigermaßen taktsicher vertreten. Wir haben uns aus irgendwelchen Gründen in den vergangenen Jahren, und zwar wegen dieser einen großen Weizsäcker-Rede, eingebildet, der muss ein großer Volkserzieher sein. Das ist weder notwendig, noch ist das sehr produktiv.
Sie haben Frau von der Leyen angesprochen, die es jetzt nicht geworden ist. Wieso wurde sie das nicht?
Weil wir uns vielleicht Illusionen gemacht haben über die Modernität der CDU, für die die Frau von der Leyen ja in besonderer Weise steht. Während andere in der Union gesagt haben, vergesst uns nicht, die konservativen Kräfte, die bereits die Familienpolitik der Frau von der Leyen eigentlich für eine Zumutung gehalten haben. Es geht eben darum, Frau Merkel muss bei ihrer ohnehin schon etwas wackeligen Regierungskoalition sicher sein, dass sie alle Stimmen zusammenbekommt und kann dann nicht für uns liberale Journalisten eine interessante Kandidatin präsentieren, die wir alle loben, die vielleicht sogar die Bevölkerung lobt, während ihre eigene Partei wenigstens an ihrem traditionalistischen Kernrande dann plötzlich enttäuscht ist.
Und wie hat Frau Merkel das geschaukelt? Sie wird scharf kritisiert jetzt, sie habe sich in eine Ecke treiben lassen, sie habe das Steuer letztlich verloren und so weiter. Ist das so oder hat sie eigentlich einen mutigen Entscheid getroffen, währenddem alle von Frau von der Leyen sprachen, hat sie sich für etwas entschieden, was sie, in dem Sinn, was Sie jetzt gesagt haben, einen politischen Entscheid halt jetzt in eine andere Richtung fällt?
Anders als Helmut Kohl, der sich mal für einen Kandidaten namens Heidmann, den wir alle vergessen hatten, öffentlich eingesetzt hat, hat Frau Merkel zunächst einmal sich gar nicht für irgendjemand ausgesprochen. Die öffentliche Meinung hat da so eine Dynamik hineingebracht und vielleicht auch unterstellt, dass das der Frau Merkel sehr angenehm wäre, soweit ich sie als Kanzlerin kennengelernt habe. Und so wird sie ja auch kritisiert. Ist sie jemand, der abwartet, wie der Hase läuft, um dann zuzugreifen. Und mir scheint, sie hat auch hier erstmal sorgfältig geguckt und dann ja übrigens, wenn man mal auf den Kalender guckt, innerhalb von 4 Tagen eine Entscheidung getroffen, die wie gesagt etwas Normales und etwas Durchschnittliches an sich hat, nichts eben Faszinierendes. Aber ich glaube nicht, dass sie sich vorher in eine andere Richtung festgelegt hat, sondern sie hat die Kräfte abgewartet.
Was man als Qualität sehen kann einer pragmatischen Politikerin oder als Mangel einer Frau ohne eigene Visionen?
Naja, Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Augenarzt gehen. Sie hat schon Vorstellungen, aber sie hat eines gelernt im Wahlkampf 2005, wer als Regierungschef oder als Kanzlerkandidat das, was er wirklich vorhat, allzu deutlich vorher bezeichnet, der rennt nur in lauter Widerstände hinein. Und seht ihr, 2005 die Wahl um ein Haar verloren, nur weil sie wirklich deutlich gesagt hat, was sie machen will. Nun hat sie daraus allerdings sehr intensiv gelernt und ist eben nicht mehr das, was Journalisten und Intellektuelle fordern, eine permanent Führungsbefehle und Richtlinien ausgebende Person geworden.
Nun ist Herr Wulff ja nicht der einzige Kandidat, es gibt auch den Herrn Gauck, uns bekannt von der Gauck-Behörde, eine respektable Person. Hat er irgendeine Chance oder ist das nur für die Galerie?
Das ist, fürchte ich, nur für die Galerie. Ich fürchte deshalb, weil eben die Opposition einen solchen interessanten Kandidaten immer nur präsentiert, wenn sie sicher sein kann, dass er nicht gewählt wird. Wenn die Chance hätten, jemanden zum Präsidenten zu machen, hätten sie natürlich genauso jemand aus ihrem eigenen Lager geholt, den sie einschätzen und berechnen können. Man muss sich Folgendes vorstellen. Diese Koalition hat eine stärkere Mehrheit in der Bundesversammlung als bei den beiden Wahlgängen, die zu der Wahl von Horst Köhler geführt haben. Und bevor eine Regierungskoalition das Selbstmordmanöver eingeht, ihre absolute Mehrheit zu verspielen, muss man die ganze Politikgeschichte umschreiben. Natürlich wird diese Mehrheit zusammenhalten, denn die Koalition weiß eines, wenn sie den Ministerpräsidenten Wulff nicht zum Bundespräsidenten machen kann, kann Frau Merkel anschließend an den Wahlakt sich sofort in der Spree ertränken. Dann ist die Regierung weg.
Die Einschätzung des Hamburger Publizisten Robert Leicht. Die Empörung über die gewaltsame Erstürmung von Schiffen mit Hilfsgütern für Gaza hält an. In Istanbul versammelten sich heute mehrere tausend Menschen, um der getöteten Aktivisten zu gedenken. Der Druck auf Israel wächst, die vor 3 Jahren verhängte Blockade des Gazastreifens zu lockern. Dieser Druck hat dazu geführt, dass Ägypten angekündigt hat, die Grenze zum Gazastreifen bei Rafah zu öffnen. Was spürt man davon im Gazastreifen? Auslandredaktor Robert Stähli hat nachgefragt.
Ein Schritt in die richtige Richtung, den man aber nicht überbewerten solle. Mit diesen Worten beurteilt der in Gaza lebende Ökonom Sami Ant El Shefi die Anfangswoche von Ägypten verfügte Öffnung der Grenze bei Rafah.
It is good that the Egyptian authorities decided to do this for however long, because Gaza.
Die Bevölkerung sehne sich danach, dass die Blockade endlich aufgehoben werde, um ein normales Leben führen zu können, sagt Shefi. Doch er ist Realist genug, um die Grenzöffnung nicht überzubewerten.
The Rafah crossing is open only for human traffic, but in addition to this, no one knows. There is no information available.
Die Grenze in Rafah sei nur für Menschen, nicht aber für Waren offen, und niemand wisse, für wie lange. Wenn Ägypten unter dem Druck der arabischen Öffentlichkeit jetzt das Grenztor ein bisschen aufstoße, dann ändere das im Grunde genommen nur wenig.
I don't think it is anything revolutionary or anything very significant, because we still don't.
Seit der Grenzöffnung Anfang Woche haben denn auch nur einige hundert Palästinenser den Gazastreifen Richtung Ägypten verlassen können. Ausreisen durfte nur, wer wegen einer medizinischen Behandlung auf der Liste der Grenzpolizei stand oder wer ein gültiges Visum für ein Drittland besaß. Güter passierten nur in wenigen Fällen. Die 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen sind für ihre Versorgung damit weiterhin völlig von Israel abhängig. Es sei ein schwacher Trost, dass zumindest niemand hungern müsse, meint Fawaz Abu Sitta, Dozent an der Al-Azhar-Universität in Gaza-Stadt.
Nahrungsmittel, muss ich ehrlich sagen, also gibt keine Nahrungsmittelknappheit. Was fehlt in Gaza, es ist alles, was ein normales Leben notwendig ist. Das ist Baumaterial. Das ist Zement, das sind bestimmte Ersatzteile für die medizinischen Geräte, bestimmte Medikamente, die für akute Krankheiten, also alles, was im Prinzip das Leben, besonders das aktive Leben, in Gang bringt.
Einen kleinen Teil dieses fehlenden Materials wollten die Aktivisten Anfangswoche direkt nach Gaza bringen. Der Versuch misslang. Die Schiffsladung wurde von der israelischen Armee vorübergehend beschlagnahmt und befindet sich jetzt an einem Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen. Die Menschen im Gazastreifen hätten diese Hilfsgüter gut brauchen können und sie seien voller Hoffnung gewesen.
They were much more hopeful on the flotilla issue.
Doch noch wichtiger als die Hilfsgüter sei die internationale Solidarität, welche die Bevölkerung im Gazastreifen seit Anfangswoche wieder mehr spüre, sagt Sami Atel-Shefi in Gazastadt.
Sie hören Echo der Zeit mit weiteren Besuchen in Hondwil, wo man wieder auf eine Landgemeinde hofft. Singapur, wo darüber nachgedacht wird, wie es in Korea weitergehen soll. Und Bagdad, wo an der zerstörten Musikschule längst wieder Ballett getanzt und Geige gespielt wird.
Alles Leben.
Bei diesen Klängen kommt bei manchem Appenzeller Wehmut auf. Dieses Lied, das Landsgemeindelied, wurde jeweils gemeinsam an der Ausserrhoder Landsgemeinde gesungen. Zum letzten Mal vor 13 Jahren. Damals wurde die Landsgemeinde an der Urne abgeschafft. Ein Verlust finden viele. Und so stimmt Ausserrhoden am 13. Juni über eine Volksinitiative ab, welche die Landsgemeinde wieder einführen will. Ostschweiz-Korrespondent Silvio Liechti.
Hondwil im Appenzeller Hinterland. Hier auf der Wiese vor der Kirche direkt an der Durchgangsstraße kamen die Ausserrhoder vor 13 Jahren zum letzten Mal für die Landsgemeinde zusammen. Wehmütig blickt David Zuberbühler über den Landsgemeindeplatz und zeigt mit dem Finger auf das Haus, wo seine Grosseltern lebten. Vom Fenster aus beobachtete er früher das Geschehen.
Als kleiner Bub hast du das immer mitverfolgt. Wir sind sogar noch ein bisschen weitergegangen. Der eine oder der andere Trümmel und Pfeifer wird sich einmal aufgeregt haben, wenn wieder mal ein Gümmel oben abgespickt ist. Also wir haben auch noch ein bisschen seich gemacht da hinten. Da hat man hier noch dürfen.
David Zuberbühler konnte es kaum erwarten, bis er dann endlich selbst in den Ring durfte, selbst die Hand heben durfte. Seine erste Landsgemeinde 1997 war gleichzeitig seine letzte. Heute setzt er sich für die Wiedereinführung ein.
Ja, es ist natürlich brutale Wehmut, oder? Vor allem, wenn man jedes Jahr im April auf Appenzell-Innerrhoden überschaut oder Glarus, diesen beiden Kantonen kommt es nie in Sinn, um ihre Landsgemeinde abzuschaffen.
David Zuberbühler sitzt im überparteilichen Komitee für die Wiedereinführung der Landsgemeinde. Für ihn ist klar, mit der Abschaffung hat Ausserrhoden einen Teil seiner Identität aufgegeben.
Die Landsgemeinde war wie eine Klammer um den Kanton herum. Man muss sich vorstellen, rein topografisch bedingt ist unser Kanton recht verzettelt. Also der geht von Herisau bis zum Bodensee praktisch. Und die Landsgemeinde hat es möglich gemacht, dass man die Leute auf einem Platz zusammengebracht hat. Und das war das Wunderbare daran, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist etwas, durch mich fast das Wichtigste, was heute eben fehlt in diesem Kanton.
Wie eine neue Landsgemeinde aussehen könnte, darüber gehen die Meinungen sogar im Initiativkomitee auseinander. 1:1 zurück zur alten Form ist nicht möglich, zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten. Die einen möchten trotzdem eine möglichst traditionelle Landsgemeinde, die anderen träumen von einer modernen Form mit elektronischer und brieflicher Abstimmung. Sollte das Volk am 13. Juni grundsätzlich Ja sagen, müsste die Regierung einen konkreten Vorschlag ausarbeiten. Doch der Initiative weht ein rauer Wind entgegen. Die Regierung, das Parlament und alle Parteien wollen keine Neuauflage der Landsgemeinde. Für Yves-Noël Balmer, Präsident der Ausserrhoder SP, stechen die emotionalen Argumente der Befürworter nicht.
Weil wir heute ein sehr gutes System für unsere Demokratie. Wir haben eine Urnenabstimmung, gestützt mit einer brieflichen Stimmmöglichkeit. Und es zeigt ganz klar das Resultat, dass wir eine deutliche Verbesserung, zum Teil bis zu einer Verdoppelung haben von der Stimmbeteiligung. Aber die Landsgemeinde wird definitiv ein Rückschritt für die Sache Stimmbeteiligung.
Im Kantonshauptort Herisau beschäftigt das Thema auch 13 Jahre nach dem Landsgemeinde aus. Doch für ein Revival mögen sich die wenigsten begeistern.
Ich bin wohl mehr als 50 Jahre in die Landsgemeinde gegangen und bin begeistert davon. Aber jetzt wieder zurückkommen, das würde ich nie. Es gibt nicht mehr das, was war. Und da war es auch drum.
Ja, das Gefühl, man sollte in die Zukunft schauen, das ist vorbei. Das ist Vergangenheit.
Aber es gibt auch solche, die der Landsgemeinde mehr nachtrauen, wie dieser alte Mann.
Jedes Mal am 7. Landsgemeinde Sonntag bin ich 47 Mal gegangen und im Herbst hat man sie abgeschafft. Ich wäre gerne 50 Mal gegangen, ich habe nie gefällt. Ich bin 47 Mal bin ich an der Landsgemeinde. Dort schon weh. Aber der linke Vater hört mal auf.
Und so will auch er die Landsgemeinde nicht wieder einführen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, dass nur eine Minderheit von 43% der Landsgemeinde nachtrauern. Trotz allem glaubt Zuberbühler an einen Erfolg. Sollte es doch anders kommen, könne er aber wenigstens seinen zwei Söhnen später sagen, er habe es versucht.
Silvio Liechti aus Hundwil, Appenzell Ausserrhoden. So unberechenbar wie Nordkorea ist kaum ein Staat. Das hat sich vor kurzem wieder gezeigt, als Nordkorea ein südkoreanisches Kriegsschiff versenkte. Unberechenbar ist aber auch, wie lange die Machthaber in Pyongyang ihr abgeschottetes Regime noch aufrechterhalten können und was im Fall eines Machtwechsels passieren würde. Wie mit Nordkorea umgehen? Darüber beraten am Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur die Nachbarstaaten und die USA. Von dort Fredrik Steiger.
Nach ersten, vor allem verbal heftigen Reaktionen scheint man inzwischen vor allem in Südkorea erkannt zu haben, dass der Dauerkonflikt um Nordkorea diesmal gefährlich zu eskalieren droht. Das machte heute der südkoreanische Präsident Lee Myung-bak in seinem ersten internationalen Auftritt seit Ausbruch der Krise klar. Konfrontation und Konflikt führten nicht zum Ziel, man müsse wieder miteinander reden. Seine Regierung habe an militärischen Handlungen kein Interesse. Es soll deshalb nun keine sofortigen Militärmanöver mit den USA geben. Und obschon Südkorea jetzt den UNO-Sicherheitsrat anruft, zweifelt es selber am Nutzen neuer Sanktionen, erklärte Chung Min Lee, der den südkoreanischen Präsidenten berät und in Seoul Sicherheitspolitik lehrt.
We have Resolution 1874 that's already been in the table for a long time.
Es gebe bereits eine sehr strenge UNO-Sanktionsresolution gegen Nordkorea. Bloß werde sie nicht konsequent durchgesetzt. Ohnehin sei die Hauptsorge der südkoreanischen Regierung, dass die Situation sich noch zuspitze.
I think the South Korean government is deeply concerned that the situation on the peninsula does not escalate beyond the current levels.
Irgendwann gehe Pyongyang mit seinen Provokationen womöglich so weit, dass man sie nicht einfach zähneknirschend akzeptieren könne. Offen ist für Chung Min Lee aber auch, was zu tun wäre, falls das Regime kollabiert. Ob es noch 6 Monate oder noch Jahre überlebe, lasse sich von außen kaum beeinflussen. Man hoffe nicht auf einen Kollaps, aber man müsse jetzt Vorkehren treffen. Das wird nun auf dem Asien-Strategiegipfel der Londoner Denkfabrik IISS versucht. Auf höchster Ebene, aber hinter den Kulissen. Konkrete Fragen gibt es viele. Etwa, wer sichert die nordkoreanischen Atombomben, wenn im Land das Chaos ausbricht? China oder die USA oder gar beide zusammen? Dann, wie geht man mit einer der größten Armeen der Welt um? 1,2 Millionen Mann, zwar schlecht, aber doch bewaffnet. Und wer kümmert sich um die vielleicht Millionen von Flüchtlingen aus dem total verarmten 23-Millionen-Land? Private Hilfswerke oder China und Südkorea oder die UNO? Schließlich würde ein kollabiertes Nordkorea zunächst zu einer Art UNO-Protektorat. Auch das, so Chung Min Lee, sei noch völlig unklar. Doch die Frage könnte sich bald stellen. Für China könnte ein UNO-Protektorat für das verbündete Land eine akzeptable Lösung sein. Die Chinesen seien zwar offiziell für eine Wiedervereinigung der beiden Korea, aber ob das wirklich so ist, ist ungewiss. Sicher würden sie kein vereinigtes Korea mit US-Truppen im Land und damit an ihrer Grenze billigen. Aber auch Südkorea hat an einer Wiedervereinigung nicht wirklich Interesse. Die Kosten lägen wegen der desolaten Lage Nordkoreas bei 900 Milliarden Dollar, also noch viel höher als bei der deutschen Wiedervereinigung. Schließlich gehe es um Einflusssphären. Die Demokratien USA, Japan und Südkorea hätten andere Ziele als Russland oder China, die beide auf keinen Fall wollen, dass der Westen profitierte von einem Kollaps des Regimes von Kim Jong-il. Das erklärt, weshalb die Vorkehren für diesen Fall bisher sträflich vernachlässigt wurden. Und die Gefahr droht, dass plötzlich Truppen der beiden Großmächte China und USA in Nordkorea aufeinanderprallten. Erst die jüngste Eskalation bringt nun die Suche nach gemeinsamen Lösungen in Gang, reichlich spät.
Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger aus Singapur. Wir kommen zum Dossier. Die Musik- und Ballettschule von Bagdad wurde 2003 geplündert und verwüstet. Und ein Jahr später auch noch von Brandstiftern angezündet. Die einst renommierte musische Bildungsstätte Iraks lag in Trümmern. Nach einem kurzen Unterbruch wurde an der Schule aber wieder getanzt. Es wurde wieder musiziert unter schwierigsten Bedingungen. Zu verdanken war und ist das Menschen mit sehr viel Mut und kreativer Kraft. Die Reportage von Irene Meyer.
Hinter allen Türen wird gespielt und geprobt. Durch die Gänge wieseln Kinder. Es ist Mittag, die Zeit, wenn aus den Primar- und Sekundarschülern und den Gymnasiasten, die am Vormittag Arabisch, Englisch und Mathematik gepaukt haben, kleine Künstler werden. Musiker oder Ballerinas, die in der großen Halle vor den Spiegeln ihre Pirouetten und Schritte üben. Disziplin, das A und O im Ballett, auch in Bagdad. Eine Tänzerin hat ihre Spitzenschuhe vergessen und kassiert von der Lehrerin einen Rüffel. Würde man die Augen schließen, könnte man sich irgendwo auf der Welt wähnen. Blickt man aber um sich, kehrt man nach Bagdad zurück, in eine schäbige Balletthalle mit einem alten Kassettenrekorder, wo die Spiegel nicht nur wunderschöne Posen und Bewegungen zurückwerfen, sondern Kindergesichter, die viel zu ernst sind für ihr Alter. Auch bei Nadja Hamadi, der Direktorin der Schule, fällt uns auf, wie ernst sie ist. Eine tiefe Müdigkeit ist in ihrem Gesicht, als sie beteuert, sie werde nicht aufgeben. Nadja Hamadi hat durchgehalten bis heute. Als die Akademie in Trümmern lag, geplündert, auf dem Boden die zertrampelten Geigen, war sie die treibende Kraft, dank der die Schule wenigstens notdürftig wieder instand gestellt wurde. Vieles ist noch provisorisch, aber es wird gebaut. Der Irak braucht unsere Kinder, er braucht Künstler und die Kunst, sagt sie und erzählt dann, wie sie vor ein paar Wochen an ihrem Pult saß, als ein Bombenanschlag auf das nahe Gerichtsgebäude verübt wurde. Ihre Bürofenster zerbarsten, stoisch blieb sie an ihrem Pult sitzen. Ihre Erklärung: Ich kann jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit umkommen, ich muss Vertrauen haben. Es ist diese Haltung, mit der Nadja Hamadi und das gesamte Lehrerkollegium die Schüler durch die letzten Horrorjahre begleitet haben. 400 Schüler waren es vor der amerikanischen Invasion, heute sind es 140. Viele Schüler und Lehrer haben gelitten, haben Angehörige oder Freunde verloren, sind traumatisiert. Viele konnten oft nicht in die Schule kommen, weil es viel zu gefährlich war. Mit all diesen Problemen sind wir so sensibel wie möglich umgegangen und tun dies noch immer, erzählt Nadja Hamadi, die in ihrer Schule keine ethnischen und konfessionellen Konflikte oder Gräben duldet. Hier spielt es keine Rolle, welche Religion ein Schüler hat. Die meisten wissen gar nicht voneinander, ob sie Sunniten oder Schiiten oder Christen sind, sagt Hamadi. Eine Oase in Bagdad, in der die Erstklässler ihr Do-Re-Mi aus voller Kehle schmettern, als wollten sie präventiv das schlimmste Geräusch übertönen, das sie kennen, das von Bomben und Explosionen. Das Klavier ist verstimmt und die kleinen Sänger sitzen zu viert in den alten Bänken, die eigentlich für zwei gedacht sind. Eine Oase, aber nur für ein paar Stunden. Am späten Nachmittag, wenn der Unterricht endet, beginnt für alle wieder das gefährliche und unberechenbare Leben draußen. Nur wenige der Schüler mögen darüber sprechen, was sie erlebt haben und wie ihre Gegenwart aussieht. Die 17-jährige Leanne ist eine Ausnahme.
We live with it. We don't know when we are going to die, how we are going to die.
Wir leben mit der Gefahr, wissen nicht, wann und wie wir sterben. Ich wurde bedroht, weil ich kein Kopftuch trage, sagt Leon, die einräumt, dass sie Angst hat und Langeweile.
It's very boring. We don't have anything.
Alles, was Jugendliche normalerweise liebten, Kinos, Orte zum Ausgehen und Herumhängen, hier gäbe es nichts davon. Nach der Schule sitze sie zu Hause vor dem Fernseher oder surfe im Internet, sagt Leanne. Neben ihr sitzt Ureid, scheu und still. Nicht er, sondern Leanne sagt uns, dass sein Onkel unter dem Saddam-Regime getötet wurde. Ureid selber geht nicht darauf ein. Wir möchten nichts anderes als lernen und erwachsen werden. Politik interessiert uns nicht und auch nicht, wer welcher Religion angehört. Wir möchten einfach ein ganz normales Leben haben. Wir möchten auf die Straße gehen, ohne die Angst zu sterben. Die Musik, die Sprache der Welt habe ihn durch die schweren Jahre getragen, helfe ihm auch heute, wenn ihn Angst und Verzweiflung zu überwältigen drohten, sagt Ureid. Er studiert orientalische Musik. Santur ist sein Instrument, eine aus Persien stammende Urform des Hackbretts. Ob Sie Santur, Klavier, Trompete und die arabische Laute spielen oder einen Pas de deux tanzen, immer wieder sagen die Mädchen und Jungen, sie hätten dank der Musik, dank des Tanzens überlebt. Auch für die Lehrer gilt dies. Ahmed hat Stunden, ja tagelang auf seiner Bassgeige gespielt, als sein Bruder bei einem Anschlag getötet wurde. Nur so konnte ich vergessen und mich ablenken, sagt Ahmed, der auch im Bagdader Sinfonieorchester spielt. Ob mit dem großen Bass oder mit einer kleinen Flöte, es ist nicht überall ratsam, in Bagdad sich mit einem Instrument zu zeigen, sich als Musiker zu erkennen zu geben. Islamische Extremisten betrachten Musik als haram, als verboten. Viele Musiker haben das Land verlassen und viele Schüler der Akademie lassen ihre Instrumente in der Schule aus Sicherheitsgründen. Das Lehrerzimmer gleicht einem Instrumentenlager. Die meisten dieser Instrumente kamen nach der Zerstörung der Schule aus der Schweiz. Unter schwierigsten Bedingungen wurden sie damals nach Bagdad gebracht. Der Sturz von Saddam Hussein und die US-Invasion liegen 7 Jahre zurück. Doch noch ist nicht die Zeit der kühlen historischen Reflexion. Wir können auf die Frage, war es früher schlimmer, keine Antwort geben, sagt Rashid, der Geigenlehrer, als wir im Lehrerzimmer sitzen. Unter Saddam haben wir viel vermisst, was wir heute haben. Heute vermissen wir einiges, das wir unter Saddam hatten, sagt Rashid, zum Beispiel die Sicherheit. Wir sind noch nirgends angekommen, wir können noch nicht aufatmen, wir sind mitten im Chaos, irgendwo zwischen den Zeiten. Und dann reden sie darüber, dass so viele nicht mehr da sind. Auch Tarek, der Cello-Lehrer, muss mit einem großen Verlust leben. Sein Vater wurde Opfer des sunnitisch-schiitischen Bruderkampfes. Meine Antwort nach diesem Mord ist auch die Antwort auf die Frage, war es früher besser oder schlimmer? Ich mache weiter, ich unterrichte. Das ist alles, sagt Tarek. Diese Spaltung, dieser Hass, das sind nicht wir, das hat man uns aufgezwungen, das ist ein künstlicher Konflikt. Sehen Sie die irakische Fußballmannschaft, die spielt weiter, Sunniten, Schiiten, Christen, alle gemeinsam. Dasselbe, so Celis Tarek, gilt für unsere Schule. Die Pause ist vorbei. Rashid steht auf, er muss zum Unterricht. Eine seiner Geigenschülerinnen wartet. Ich wünsche ihr, dass sie ihren Weg macht, sagt Rashid. Das Spiel der Kinder, die so viel Schwieriges überlebt haben, sei oft erstaunlich reif und tief. Aber um gute Musiker zu werden, bräuchten sie auch eine stabile und zivilisierte Umgebung.
Irene Meyer, die Reportage aus der Musikschule in Bagdad. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger für die Nachrichten. Jan Gröbler am Mikrofon, war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.